Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, Ihnen ein sehr besonderes Buch vorstellen zu dürfen. So viel Anfang war nie. Ich begrüße sehr herzlich den Autor des Buches, Christat Lepple. Christat Lepple ist Autor und einer der profiliertesten Journalisten des ZDF, der dem Sender eigentlich sein Leben lang verbunden ist und den auch schon seit früher Zeit die Ost-West-Themen gewissermaßen begleiten. Christat hat bei Kennzeichen D gearbeitet und später als Chefredakteur von Aspekte. Und nicht nur... Christat, wir sind befreundet. Mein Name ist Frank Mattes. Ich bin der künstlerische Leiter der Kammeroper Schloss Rheinsberg, was durchaus in der Nähe dieses Dorfes liegt, um das es in dem Buch So viel Anfang war nie geht. Und Christat Lepple und mich verbindet dieses Dorf. Gewisserweise leben wir auf einer Art beide dort, seit 20 Jahren. Das Thema So viel Anfang war nie, der Buchtitel So viel Anfang war nie, Christat, wie kamst du zu diesem Titel?
Also der ist mir irgendwann mal zugeflogen, ich weiß es nicht mehr ganz genau wann. Titelfrage ist ja immer eine große Frage, also man sagt ja, ein guter Titel ist die halbe Miete. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es lag relativ in der Luft, weil es bezieht sich ja auf eine Zeit, die komplett neu war, die frühen 90er Jahre, als frei gedacht werden konnte, als neu gehandelt werden konnte, als es noch keine bürokratischen Vorschriften gab, als das Alte noch da war, aber keine Kraft mehr hatte, das Neue noch nicht da war und noch nicht die Kraft der Saturierten hatte. Und deswegen lag das in der Luft.
Die Stunde Null gewissermaßen nach der Wende. Aber dieses Dorf hat zwei Stunden Null mitgemacht, die sich in gewisser Weise auch aufeinander beziehen.
Ja, das Überraschende für mich war, dass jede Geschichte ja eine Vorgeschichte hat. Und die deutsche Einheit hat natürlich alles verändert und dann doch wiederum etwas erlebt, was sozusagen ja vorher schon da war. Und dieses Dorf hat dann in den 90er Jahren sind die Entdecker gekommen. Na, zunächst am Anfang kamen die Fleischaufkäufer, dann kamen die Glücksritter, die Automobilverkäufer, die Videothekeneinrichter, die Menschen, die irgendwelche Pläne hatten. die Vertreter mit ihren vollen Kofferraum, alle Ostdeutschen kennen das. Und dann kam die zweite Welle der Besiedlung. Es kamen Menschen aus der Großstadt, weil sie festgestellt haben, dort ist Natur, dort ist Landschaft. Dort gibt es noch den Kranich, den Storch, den Fuchs und inzwischen auch den Wolf. Und mit dieser zweiten Welle kamen dann viele, viele Berliner Aussteiger oder selbsternannte Aussteiger, die aus der Großstadt sich verwirklichen wollten und die Moorrübe als Kultobjekt kennengelernt haben. Heute heißt das Ganze ja Urban Gardening. Und das war die zweite Besiedlungswelle dieses Dorfes. Der Brandenburger, der dort zu Hause ist, hat das sich alles hinter dem Gartenzaun in dieser Pose angeschaut. Und die Brandenburger haben ja gelernt, abzuwarten. Das ist eine Überlebenshaltung, wie viele Ostdeutsche auch, weil ja sie sind in der Regel immer Bauern und Soldaten gewesen, Jäger auch noch. Und die Herrscher kamen und gingen und die Regierungen kamen und gingen und die Systeme kamen und gingen. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass in diesem kleinen Dorf innerhalb von einem kleinen Jahrhundert ganz viele große Veränderungen waren. Bis 1945 gab es dort den Adel, der über 400, 500 Jahre regierte, die Familie von Königsmark. Dann gab es einen neuen Adel, den Roten Adel. Es gab den Herren, das war der LPG-Chef, das waren die Herren von der Partei. Und dann gingen die Herren von der Partei und dann kamen die Neuen. Die hießen dann Investoren, Entwickler und wie man alles sowas nennt, Unternehmensberater. Ja.
Nun muss man sagen, dass das Dorf Herzdorf durch die Neuen oder den Neuen, der dann dort kam, das war ein Landschaftsarchitekt, natürlich eine gewissermaßen auch herausragend exemplarische Stellung eingenommen hat. Es war dann im Jahr 2000 das Expo-Dorf des Landes Brandenburg und die sogenannte integrierte ländliche Entwicklung, ILE, war die Förderrichtlinie, die gesagt hat, Landschaft alleine, Landwirtschaft alleine auf dem Lande schafft es nicht mehr. Da muss Kultur dazu kommen, da muss Tourismus dazu kommen, Gastronomie, Hotellerie, Landschafts- und Gartenbau, Biogartenanbau, all diese wunderschönen Gedanken, die auch tatsächlich umgesetzt wurden und sich gerieben haben an dem, was dort an Einheimischen, an Urbevölkerung sozusagen da war. Und ich denke, Christoph, vielleicht ist es der beste Moment, einfach mit der ersten Geschichte anzufangen, weil das beschreibt am besten die Konstellation, wie es losging.
Okay, ich
so viel Anfang war nie.
Danke, ich beginne mit dem Anfang des Anfangs. Es war im Frühjahr 1990 und das kleine Land DDR war gerade im Begriff der Auflösung entgegenzueilen. Los, komm schon. Fritz konnte seinen großen Bruder kaum ertragen. Er nervte. Ja doch, ich komme, machte er sich Mut. Der Junge kletterte weiter, tastete sich im dunklen Turm nach oben. Durch die Öffnungen blies der Wind. Halte dich fest. Von oben kannst du die ganze Welt sehen, hatte der Große versprochen. Du traust dich doch. Der dreijährige Fritz zögerte einen Moment, überwand seine Angst. Er starrte nach oben zur Turmspitze, es roch nach verfaultem Holz, er griff nach der nächsten Planke, die auf dem Gebälk lag. Das lose Brett wackelte, gab nach, der Junge verlor den Halt und stürzte in die Tiefe. Er hatte nicht einmal Zeit zu schreien. Ein Aufprall, dann war es still. Wie ein Engel im Tiefschlaf lag Fritz im Staub des Treppenabsatzes, den Rücken merkwürdig verdreht, regungslos im dunklen Ruinenturm. Der Große kletterte die Stufen hinunter. Ist er tot? Sein Herz pochte. Als er sich über seinen Bruder beugte, sah er, dass dieser sich nicht mehr rührte und seine Augen geschlossen waren. Er schrie aus Leibeskräften. Arno Walter war auf dem Nachhauseweg. In Gedanken ließ er seine erste Sitzung Revue passieren. Es war ganz gut gelaufen. Seit er Bürgermeister im brandenburgischen Herzdorf war, hatte sich für den Mitfünfziger vieles geändert. Nun stand er an der Spitze seines Dorfes, das viele nur das letzte Loch vor der Hölle nannten. Plötzlich hörte er Hilferufe aus der Kirchenruine. Sie kamen aus dem Turm. Mein Bruder, schrie ein verstörter Junge, er will nicht mehr aufstehen. Der liegt hier unten und ist platt. Der ist runtergefallen. Walter verfluchte die Bengels, die Kirche und befürchtete das Schlimmste. Hatte nicht vor kurzem noch der LPG-Chef empfohlen, den ganzen Steinhaufen wegzuschieben, um endlich Platz für die Straße zu schaffen? Der Bürgermeister kroch in den Turmeingang. Wie tot lag der kleine Junge da. Ich habe das Kind geschnappt in Richtung Gemeindebüro zu meiner Tochter. Der Junge atmete ganz flach. Auf den ersten Blick waren keine Verletzungen zu erkennen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Notarzt aus der Kreisstadt kam. Aus Minuten wurden gefühlte Stunden. Im Gemeindeamt war man sich unterdessen rasch einig. Seit der Wende klappte nichts mehr. Alles war Auflösung, Unordnung und Chaos. Der Bürgermeister, die Gemeindesekretärin und die hinzugerufene Gemeindeschwester schauten sich bange an. Kommt der Junge durch? Der gefallene Engel gehörte zu den Baders. Jeder kannte sie. Keiner mochte sie im Dorf. Der Vater ein notorischer Trinker, die Mutter auf Stütze. Sie hatten mindestens 7 Kinder. Andere im Dorf behaupteten 10, 12 oder noch mehr, je nach Anzahl der Lokalrunden im Hirsch der Dorfkneipe im Gutshaus. Ein Stammgast. Und sie war eine Gebärmaschine, hatte 15 Kinder, die haben vom Staat gelebt. Das gab es auch schon zu Ostzeiten. 5 Mark vom Staat pro Kegel, da kam man gerade so hin. Der Junge lag in Decken gehüllt im Gemeindebüro, regungslos. Nach einer quälend langen Stunde trafen Rettungssanitäter aus der Stadt ein, hoben den Kleinen behutsam auf die Trage und rasten mit Blaulicht ins Krankenhaus. Glücklicherweise haben sie das Kind gerettet, trotz doppelten Schädelbasisbruch. Es ist durchgekommen. Arno Walter atmet tief durch. Dann schaut mich der staatliche Mann mit dem akkuraten Fassonschnitt entschlossen an. Jetzt stand die Frage, was soll mit der Kirche werden? Dass der Junge den Sturz überlebt hatte, war ein kleines Wunder. Für Arno Walter war es mehr. Ein Zeichen, ein Wink, ein ganz persönlicher Auftrag zu handeln. Jetzt musste in seinem Dorf endlich etwas mit der alten Gutskirche geschehen, die seit Jahrzehnten nur noch ein trauriger Schutthaufen war. Für den Abriss fehlte das Geld, deshalb war die Kirche aus dem 19. Jahrhundert stehen geblieben, trotz Abrissgenehmigung. Zuletzt war die Wende dazwischen gekommen, seit langem spielten Kinder in der Ruine, sie kletterten durch die mit Brettern notdürftig vernagelte Tür. Die Kirche war ihr Spielplatz. Arno Walter, der frühere Vorarbeiter in der LPG Justus Liebig, einst zuständig für Schweinezucht und neuer CDU-Bürgermeister, ballt seine kräftigen Bauernhände zur Faust. Sein Blick sagt, ich musste handeln. Die Zeit war reif. Also ließ er alle Eingänge zur Kirche zumauern und begab sich auf die Suche nach einem Retter. Liebe auf den ersten Blick. Es war das Jahr 1991, die Einheit war nicht einmal ein Jahr alt. Der BMW 750i schnurrte über die Betonpiste, deren Fugen den Rhythmus vorgaben. Tam-tam, tam-tam. Es war eine Zeitreise zurück in die 50er Jahre, kurz nach Ende des Krieges. Hans Blumenthal steuerte lässig seine Limousine durch den Wochenendverkehr, folgte bläulich qualmenden Zweitakten der Marke Trabant und trommelte mit den Fingern im Takt der brandenburgischen Konzerte auf das Lenkrad. Er strich durch sein silbernes Haar und fühlte sich wie neu geboren. Blumenthal drehte Bach ein wenig leiser, betrachtete seine Frau, die neben ihm saß, schaute wieder nach vorne. Er staunte, wie anziehend die spröde Landschaft auf ihn wirkte. Merkwürdig, hatte er doch in seinem Leben so viele Länder gesehen, die spektakulärer und atemberaubender waren. Er hatte hohe Berge bestiegen, weite Steppen durchquert und einsame Inseln entdeckt. Er fühlte sich in Städten wie London, New York, Riyadh, Osaka oder Shanghai zu Hause. Als Landschaftsarchitekt neigte er dazu, jede Landschaft, die er bereiste, und war sie noch so fremd, in wenigen Sekunden räumlich zu erfassen und auf ihre Gestaltbarkeit zu überprüfen. Was er im Wendeland gesehen hatte, berührte ihn auf eigenartige Weise. Es fiel ihm das Wort Kindheitsmuster ein. Ja genau, das war doch der Titel eines bekannten Romans aus dem Osten. Wie hieß der Autor noch? Oder war das eine Autorin? Hans Blumenthal konnte sich Namen schlecht merken, verfluchte seine Vergesslichkeit. Vielleicht muss das so sein, wenn man Mitte 50 ist. Er fühlte sich in unbeschwerte Jugendzeiten zurückversetzt, als seine westfälische Heimat noch nicht mit Tankstellen, Supermärkten und Reihenhäusern zugepflastert war. Die Gegend war flach wie eine Scheibe, sie wirkte bescheiden, nur unterbrochen durch Fähnchentupfer, die gebrauchte Westautos oder Videotheken anpriesen. An manchen Straßenrändern standen Wohnmobile, in denen Damen ihre Dienste feilboten. Seine ersten Kontakte mit den Einheimischen waren bizarr. Wie ein Alien kam er sich vor. Als er in einem Dorf aus seiner Limousine stieg, um alte Gebäude zu fotografieren, pöbelte ihn ein Mann an. Für Leute wie Sie gibt es nur eine Lösung, Genickschuss. Er staunte nicht schlecht über verkommene Dörfer. Misstrauische Menschen, fehlende Telefonverbindungen, schreckliches Essen und den lächerlichen Kampf ums Bestellen bei unwilligen Bedienungen. Blumenthal, offen und von froher Natur, begriff, dass die Menschen in diesem Teil des Landes zuerst von unser und ihr sprachen. Sie fühlten sich überrollt, so klagten sie. Er spürte, wie sie die da dachten, die sie für eine neue Besatzungsmacht hielten. Reich und arrogant. Die Westdeutschen galten als die neuen Russen. Das frisch vereinte Land hatte im Grunde nur eines gemein, die Währung. Blumenthal glitt mit seinem BMW über die Chaussee hinweg im gleichmäßigen Tamtam der notdürftig gepflegten Betonplatten. War diese Landstraße aus der Zeit des Dritten Reiches? Blumenthal überlegte und kam zum Ergebnis, dass dies herzlich wenig änderte. Ob braun oder rot, ist der Takt nicht fast der gleiche? Er schüttelte diese Gedanken ab und erinnerte sich, dass er gewarnt worden war. Herzdorf sei ein verkommenes Gutsdorf mit einer Kirche, die einst ganz ansehnlich war. Das Dorf heute? Eine Sackgasse. Statt Toskana erwarte ihn ein Stück Nordkorea, mitten in der DDR. Gleichmäßig umgeben von einem Riegel an Sperrgebieten. Hier lebten nur Bauern, Jäger und Soldaten. Blumenthal erwartete nichts, dennoch war er neugierig, wie das vermeintliche Ende der Welt aussehen würde. Der Mitte-50-Jährige entdeckte das verwitterte Hinweisschild im letzten Moment, übersah beinahe die rechtwinklig abbiegende Stichstraße, die in einer Talsenke auftauchte. An einem zollhausartigen Gebäude bremste Blumenthal scharf, um seiner Limousine an einem mit Topfpflanzen umrahmten Gedenkstein vorbeizusteuern. Ein rotes Dreieck mit dem Schriftzug »Opfer des Faschismus« hatte er flüchtig wahrnehmen können. Die folgende schmale Asphaltstraße war mehr Ast als Weg. Hans Blumenthal zögerte. Sollte er die Besichtigung nicht besser sein lassen? Er beruhigte sich und widmete sich seinen Ideen, die ihn unablässig beschäftigten. Hier war Raum. Sehr viel Raum, über Jahrzehnte lang konserviert. Angehaltene Zeit, authentisch, formbar. Ein Himmelreich für einen Landschaftsplaner. Hans Blumenthal legte behutsam den höheren Gang ein. Gattin Linda saß schweigend neben ihm. Was um alles in der Welt sollten sie hier, hämmerte es in ihrem Kopf, in einem trostlosen Kaff in der brandenburgischen Provinz. Ihre Freunde hatten sie gewarnt. Selbst der einheimische Makler hatte in einem kurzen Moment der Wahrhaftigkeit angedeutet, dieses Dorf sei nur etwas für ganz Unentwegte. Linda Blumenthal schnaubte ihre Nase, schminkte sich im kleinen Sonnenschutzspiegel den Frust aus dem Gesicht und betete insgeheim, dass diese Landpartie folgenlos an ihr vorüberging. Der BMW glitt wie ein Raumschiff den leichten Anstieg der Dorfstraße hinauf zu einer Art Baustelle, die auf den höchsten Punkt Gestalt annahm. Die Blumenthals hatten in den letzten Monaten viele Anwesen besichtigt. Herrenhäuser, Bauernhöfe und Villen, allesamt in beklagenswertem Zustand. Nun war ihnen eine Kirche im neoklassizistischen Stil versprochen worden, angeblich eine Perle. Der berühmte Baumeister Schinkel habe hier seine Handschrift hinterlassen. Dafür gäbe es gewisse Hinweise. Wenige Monate nach der Einheit verramschten Immobilienhändler alles, was nicht nied- und nagelfest war. Wälder, Seen und Schlösser standen zum Verkauf. Ein ganzes Land war zu haben, verarmt, aber mit reicher Tradition. Das Ziel sei erreicht, rief der im Fonds mitfahrende Mitmakler. Hier befindet sich das Objekt. Wie? Hans und Linda Blumenthal wollten ihren Augen nicht trauen. Sie parkten ihre Limousine und stiegen aus. Das sollte eine Kirche sein? Das Gebäude war eine einzige Ruine. Birken wuchsen aus dem Gemäuer, der Eingang am Turm war verbarrikadiert. Irgendwo bellte ein Hund, ein zweiter tat es ihm gleich. Ansonsten Stille, alles tot. Die Kulisse schien einer zweitklassigen Vorabendserie entsprungen zu sein. Die Kirche war total zugewachsen, weil sie 20 Jahre nicht genutzt wurde, erinnert sich Hans Blumenthal. Wir krochen durch ein Loch in der Haupteingangstür am Turm. Innen drin sah es aus, als wären Bomben gefallen. Das Dach war kaputt, die Schuttreste lagen überall, der Altar war kaputt, die Bodenfliesen waren entfernt. Ich habe später festgestellt, dass sie bei den einzelnen Leuten im Dorf verwendet worden waren. Ehefrau Linda, eine Holländerin, wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Immerhin ließ sie ihre Skepsis im BMW zurück und entschloss sich, die Exkursion zu einer Art Abenteuerausflug umzuwidmen. Sie liebte verfallene Gemäuer, besaßen sie doch einen eigenen Charme. Auch sie zwängte sich durch das Loch und sah, wie ihr Mann einem Landvermesser gleich das Kirchenschiff mit seinen Säulen Meter für Meter eroberte. 25 Schritte in die Länge, 12 zur Seite. Das Schinkelsche Idealmaß, hörte sie ihn leise raunen. Ich werde nie vergessen, wie wir in der Kirche standen und mein Mann sagte, dieser fantastische Raum. Ich sagte, wo siehst du hier einen Raum? Es war fürchterlich. Linda Blumenthal schüttelt es noch heute. Da standen noch ein paar Mauern, irgendwelche Steine. Man hatte vorgehabt, die Kirche abzureißen, aber es fehlte das Geld. Mittlerweile hatte sich Bürgermeister Arno Walter der Besichtigungsgruppe angeschlossen. Er war neugierig auf diesen Mann aus Düsseldorf. Seit dem Sturz des Jungen verfolgte er seine Mission, die einstige Gutskirche zu retten. Ich wusste nicht, was ich damit machen sollte, mit dieser Riesenkirche. Die Kirche selbst wollte sie nicht. Sie stand da so und keiner dahinter. Dann habe ich sie beim Makler ausgeschrieben für eine symbolische Mark. Auf Anhieb verstanden sich der weltläufige Hans Blumenthal aus dem Westen und Arno Walter, der Dorfbürgermeister vom nordkoreanischen Ende der Welt. Sie waren nahezu gleich alt, hatten als Heranwachsende den Krieg erlebt. Architekt Hans bot Bürgermeister Walter nach wenigen Minuten das Du an. Das imponierte dem Mann von der LPG. Auf dem Land zählen weder Titel noch lange Reden, sondern einzig die Tat und das klare Wort. Blumenthal strich sich temperamentvoll durch sein gepflegtes weißes Haar, sortierte seine Gedanken, die hoffnungsfroh in eine blühende Zukunft fließen. Er fühlte sich wie Albert Schweitzer in Lambarine. Hinter der ockerfarbenen Kirche erstreckte sich ein verwilderter Park mit knorrigen alten Eichen, einem zugewachsenen Löschteich und mächtigen Blutbuchen. 8 Hektar groß, Gemeindebesitz, gehört alles mir, scherzte der Bürgermeister. Blumenthal sah in der Mitte des zugewucherten Parks eine Art Herrenhaus. Sein Architektenherz begann schneller zu schlagen. Dann war eigentlich alles zu spät. Ich war begeistert und fasziniert. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Blumenthal spürte die Möglichkeit, seinem Leben eine überraschende Wendung zu geben. Ihn reizte das Ungewöhnliche, ihn trieb sein lebenslanger Stolz, von nichts und niemandem abhängig zu sein. Das Dorf wirkte verlassen, total abgeschieden, es war ohne Leben, das war fast wie im Dornröschenschlaf. Hier wollte er bleiben. Nun ja, die Dorflehrerin hatte die Blumenthals bereits beim ersten Kennenlernen gewarnt. Bleiben Sie bloß nicht hier. Gehen Sie zurück nach Düsseldorf. Ich kenne meine Schüler. Ich weiß, wie meine Pappenheimer ticken. Sie war von Potsdam aufs Land versetzt worden, hatte sie erzählt. Strafversetzt, nahm er an. Wahrscheinlich fühlte sie sich zu höherem berufen und funktionierte nun ihren Frust in Beschimpfungen und Bedenken. Hans Blumenthal hatte Feuer gefangen, spürte das Blut in seinen Adern pulsieren, während sein Gehirn alle verfügbaren Glückshormone freisetzte. Was für ein bestechender Gedanke. Außerdem, was sind schon 40 Jahre Sozialismus im Vergleich zur 900-jährigen Geschichte des Ortes? Ein Fliegenschiss. Noch heute, 20 Jahre danach, berauscht sich der Landschaftsarchitekt an diesen wunderbaren Tagen Anfang der 90er Jahre, als alles möglich war.
Vielen Dank. Ich muss gestehen, dass, obwohl ich diese Geschichte im Prinzip kenne, mich dieses Buch reinzieht und in Spannung versetzt wie ein Roman. Und trotzdem ist jede Figur, die dort beschrieben ist, eine lebendige Figur und eine wahre Geschichte. Von Christoph Lepple recherchiert. Christoph, wie lange hast du an der Recherche gearbeitet und was für Menschen bist du da begegnet?
Ja, also insgesamt über 10 Jahre eigentlich, genau genommen, weil also der Auslöser war der Tod. Es sind also 3 Menschen, die dieses Dorf damals sehr verändert haben. Ein Theatermacher aus Berlin, der Landschaftsarchitekt aus Düsseldorf und der Amtsdirektor, der aus Nordrhein-Westfalen kam. Und sie brachten das Dorf ja zu großer Blüte. Es wurde ein Referenzdorf der Weltausstellung innerhalb von wenigen Jahren. Aber 10 Jahre nachdem die 3 gekommen waren, sah die Lage folgendermaßen aus. Der Theatermann war tot, der Landschaftsarchitekt pleite und der Amtsdirektor im Gefängnis. Und es ist praktisch wie ein Roman gewesen und das Leben schreibt oft die besten Geschichten. Und der Tod des Theatermachers war der Punkt, wo ich angefangen habe zu sammeln. Das war 2003. Es hat dann viele Debatten bei uns zu Hause gegeben und auch mit Freunden. Kann ich das machen? darf ich das machen, im Nahbereich zu recherchieren, im Nahbereich vielleicht auch die Geschichte zu veröffentlichen. Weil es ist natürlich heikel. So ein Dorf lebt ja, hat ja lebende Menschen und jeder hat eine andere Geschichte und eine andere Wahrnehmung. Ich habe 2010 dann erst angefangen, mit einem kleinen Diktiergerät alle zu besuchen, die sich besuchen lassen wollten. Und es ist mir gelungen. Also selbst der Herr, der im Buch eine große Rolle spielt, der alte LPG-Chef, hat mich nach 2 Jahren Wartezeit empfangen. Ich durfte in seine Wohnstube, was eine besondere Auszeichnung war. Es gab nur 2, die sich verweigert haben. Das war eine Westberlinerin, die zugereist war, dort ihren ihr Coming-out hatte, aber leider geschäftlich nicht erfolgreich war und dann mit einem Offenbarungseid das Dorf wieder verlassen musste, und die Geliebte des Landschaftsarchitekten. Alle anderen stellten sich zur Verfügung. Dann und der letzte Schritt, um die lange Zeit zu erklären, war, dass dann der Verlag gesagt hat, das ist unglaublich, die Geschichte, aber das müssen wir, wenn das echte Menschen sind, mit echten Zitaten, das müssen wir alles uns autorisieren lassen. Und die Zeit der Autorisierung brauchte genau 1 Jahr.
Dieser viele Anfang, der dann 1990 da war, diese Stunde Null gab es auch schon mal 1945, als quasi die Russen kamen und der Krieg verloren war. Da bist du auf einen Goldschatz sozusagen gestoßen und hast eine Geschichte, die 60, 70 Jahre zurückliegt und von einem Menschen handelt, der uns alle sehr stark beeindruckt hat, auch in der Konstellation seiner Tochter. Christoph, wer war das?
Ja, also das war der Dorfpfarrer, und der hat einen sehr außergewöhnlichen Namen, Aurel von Jüchen, das ist der richtige Name. Also bei den lebenden Personen, die musste ich verfremden, verändern, auch das Dorf heißt anders. Das tut aber gar nicht so sehr zur Sache, bis auf im Dorf selbst. Dieser Aurel von Jüchen war ein sehr mutiger Mann, der sich schon 1932 mit den Nazis in Thüringen als junger Landpfarrer angelegt hat, dann seinen Job verloren hat und dann später strafversetzt wurde nach Herzdorf. Nach dem Motto, das ist die tiefste Provinz, die letzte Station vor der Hölle, da kann gar nichts mehr passieren. In diesem Dorf gab es ein Judenhaus. Und am 9. November 1938, wir wissen das, gab es im gesamten Deutschen Reich organisierte Pogrome. In der Provinz dauert ja sowas länger. In dem Dorf war es konkret am 11. November. Der SA-Leiter der nahen Kreisstadt hatte Geburtstag und man dachte, man bringt ihm ein Geburtstagsständchen und eine Geburtstagsfreude. Und dann sind die in dieses Dorf mit 20 Mann und wollten das Haus niederbrennen. Die Dörfer waren damals sehr eng zusammengebaut, es gab teilweise noch redgedeckte Dächer, es gab immer eine gut funktionierende Feuerwehr. Es war ein Samstagabend und der Pfarrer saß in Vorbereitung seiner Predigt, wie sie es gehört, es war Samstagabend, und sah plötzlich Feuerschein. In der Nähe brannte eine kleine Hütte. Es war Gott sei Dank erst die Ferienwohnung, also so eine Art Ferienlaube. Das große Haus selbst brannte noch nicht. Er rannte los, niemand war da zum Löschen, keine Feuerglocke, was in so einem kleinen Dorf ungewöhnlich ist, rannte in die nächste Gaststätte, dort waren alle versammelt und brachte die Leute dazu zum Löschen. Er organisierte eine Kette und das Haus konnte gerettet werden. Der SA-Führer war völlig überrascht, die waren betrunken, und stellte den Pfarrer zur Rede und sagte ihm, du Judenknecht, du hast hier gar nichts zu sagen. Der Pfarrer antwortete, es gab eine gesetzliche Anordnung des Innenministers Göring, dass keine Einzeltaten mehr zugelassen werden. Man kann sich vorstellen, was dann passiert ist. Es gab zu Schubsereien, zu Schlägen. Der Pfarrer musste sich in sein Pfarrhaus retten. Der SA-Mob zog hinterher, warf Steine in Richtung Pfarrhaus. Und dann passierte ein Wunder, ein kleines Wunder. Erst die Frauen des Dorfes, dann auch die Männer des Dorfes stellten sich schützend vor das Pfarrhaus, weil es war ihr Pfarrer. Der Pfarrer war sehr beliebt und so konnte verhindert werden, dass der Pfarrer nicht zu Schaden kam. Ich glaube, es hätte so weit gehen können, dass er das nicht überlebt hätte. Er wäre mit Sicherheit im Konzentrationslager gelandet. Auf diese Geschichte bin ich gestoßen durch den Ortschronisten und ich habe dann die Alten gefragt und alle haben die Geschichte bestätigt. Und ich fragte mich, warum hat die keiner erzählt? Warum ist die 60, 70 Jahre tabu? Warum wird darüber geschwiegen? Und das sind so Momente eben, wo man merkt, so ein Dorf lebt und hat eine Vorgeschichte.
Der Pfarrer ist dann auch mit dem nachfolgend real existierenden Sozialismus sehr schnell in Konflikt geraten, war in Workuta in Sibirien, kam dann wieder zurück, ist aus dem Transport, der ihn zurückgebracht hat, übrigens in Moskau ausgestiegen, weil er die Tretjakow-Galerie besuchen wollte, da kommt er ja sonst nicht hin, das heißt, die Familie hat noch auf ihn ein paar Tage länger warten müssen. Und dann war er noch der Seelsorger der ersten Generation der RAF in Moabit. Also ein Stück Weltgeschichte findet da in Herzdorf statt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.